Ich freue mich über die Schar, die jetzt noch kommt. Es sah nämlich ein bisschen leer aus. Jetzt ist voller. Gut, dass ihr da seid. Ich nutze die Gelegenheit, euch kurz abzuholen und euch daran zu erinnern, was wir gemacht haben, was wir bis jetzt im Petrusbrief studiert haben. Wir haben uns bis Kapitel 3, Vers 7 durchgearbeitet und das ist schon eine Menge. Und ich glaube sogar, dass wir das Eigentliche schon verstanden und erfasst haben, dass Petrus in Kapitel 3 bis Vers 7 das eigentliche Anliegen eigentlich schon kommuniziert hat und da das Wesentliche schon gesagt hat. Was ab jetzt kommt, ist in gewisser Weise eine Vertiefung und eine Präzisierung. Noch mehr Klarheit und noch mehr Genauigkeit folgt, aber von der Sache selbst denke ich, dass er sein Anliegen schon kommuniziert hat. Im großen Ganzen vom Petrusbrief her widerspiegelt es das Evangelium Gottes, das in anderen Teilen der Bibel genau in dieser Weise uns entfaltet wird, und zwar nämlich, es geht um das Evangelium und zwar von Leid zu Herrlichkeit. Das ist ein Prinzip, ein geistliches, göttliches Prinzip, das zum Beispiel in ganzen Psalmen wir wiederfinden, von Leid zu Herrlichkeit. Durch Leiden kommen wir in die Herrlichkeit hinein, durchs Kreuz, und mit dem Kreuz ist eben Leiden verbunden. Das heißt, außerhalb des Kreuzes ist Leiden keine Herrlichkeit. Das ist der Prozess, den Christus gegangen ist für die Welt, und das ist der Prozess, den die Gemeinde mitgehen oder nachfolgen muss, durch die Welt und auch für die Welt. Das ist von Leid zu Herrlichkeit. Und dieses Leid oder das Leiden spielt im Petrusbrief, wie gesagt, eine sehr große Rolle. Darum geht es dem Apostel, die Gemeinde in ihren Leidenssituationen auf ihre Berufung auszurichten, ihnen Mut zu machen, sie zu ermutigen, wo es notwendig, sogar zu ermahnen. Ich greife schon mal ein bisschen vor und bitte euch, Kapitel 5 aufzuschlagen, und zwar die Verse, in Vers 12. Ich lese es jetzt schon und ich habe keine Angst, dass ihr es vergesst, dann bis wir dahin kommen, wird es noch ein paar Bibelstunden vergehen, dann wird es euch wie neu wieder erscheinen. Kapitel 5, Vers 12, durch Silvas, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Das ist, was Petrus mit dem Brief bezweckt. Erstmal, voll schön, und er sagt, ich habe mit wenigen Zeilen geschrieben. Das ist wenig. Er hätte noch viel mehr sagen können und hätte mehr schreiben können. Er hat ein paar Zeilen geschrieben und sagt, aber das Anliegen ist, zu ermahnen und zu bezeugen, also ein Zeugnis abzulegen und die Gemeinde darin zu ermahnen, nicht negativ, zu bitten, sie zu ermutigen, sie daran zu erinnern, dass das, was sie erleben, das, was in ihren Lebenssituationen ist, dass es Gnade Gottes ist. Und das ist ja, was wir oft nicht zusammenbringen. Unser Leid, Verfolgungen, Schmähungen, Verwerfen, all diese Dinge, Tod und Sterben und all die Niederlagen, Katastrophen, wie auch immer, was wir als negativ in unserem Leben erleben und die Frage sich stellt, wo ist Gott und wo ist die Gnade? Und Petrus sagt, das ist die Gnade. Und das ist auf ersten Blick etwas verwunderlich. Und er darum entfaltet diesen Brief und zeigt, wie in und durch das Leiden der Gemeinde die Gnade eben zuteil wird. Ich hoffe, ihr habt die Bibelstunden nicht vergessen, in denen wir uns da genauer uns angeschaut haben, was ist die Gnade im Leiden? Auf welchem Weg wird die Gnade im Leiden einem zuteil? So, im Wesentlichen ist das der Brief, und dieses Thema und auch allein dieses Wort Leiden zieht sich durch den ganzen Petrusbrief. Durch bis zum Schluss geht es die Gemeinde in ihren Leiden zu ermutigen, zu ermahnen, darin die Gnade Gottes zu sehen. Petrus hat, wie wir wissen, einige konkrete Lebenssituationen der Gemeinde vor Augen gemalt, in denen er sehr schwierig war zu leiden. Und das war nicht nur konkret in den Gemeinden, in denen Petrus bekannt waren, die er geschrieben hat, sondern am Ende schreibt er, und wir werden dazu noch kommen, diese Leiden erleben alle Brüder in der ganzen Welt. Das ist normal. Das ist etwas, was die Gemeinde Jesu Christi eben erlebt. Und er spricht eben von der Obrigkeit, er spricht von den weltlichen, menschlichen Ordnungen, in denen man sich unterordnen soll und da als Zeugnis in Leiden für sie ist. Er spricht von dem Sklaven-Herren-Verhältnis und unser letzter großer Abschnitt eben von Mann-Frau-Beziehung, von dem Eheverhältnis und eben da auch Leiden und eben das Zeugnis des Evangeliums in diesem Leiden. Großen Abschnitt hat er den Frauen gewidmet und einen kleinen Abschnitt den Männern. Beide haben es in sich, beide fordern uns intensiv heraus, was bedeutet, da auch da in den Beziehungen, eben auch in den Ehen, ein Zeugnis des Evangeliums von Jesus Christus zu sein. Und das auch im und durch das Leiden. Und da, seit dem Sündenfall, ich habe euch da ein bisschen hineingenommen, steht die Ehe unter dem Sündenfall. Und deswegen gibt es Spannungen, es gibt Sünde, es gibt Verfehlungen, es gibt eine Rollenverschiebung. Und das löst eben Leidenssituationen aus, für Mann und für Frau. Und von daher greift Petrus das auf und erinnert und sagt, ihr Frauen, auch wenn es schwer ist, lebt um des Evangeliums willen. Und ich wiederhole jetzt nicht alles, was wir da gelernt haben, das wird mir wieder die Zeit sonst rauben. Eine liebe Schwester hat mir mal bei einer Gelegenheit gesagt, dass sie weiß, dass ungefähr um 7 Uhr dann ich anfange richtig zu lehren, wenn ich das jetzt mal so sage. Und ich habe mir darüber nachgedacht, weil ich sage, dann weiß ich, dann kommt so was Wichtiges. Und ich habe darüber nachgedacht, warum. Ich weiß, weil ich mal bis 7 eine Einleitung mache. Und ab 7 was Neues kommt, dann kommt natürlich wieder eine neue Erkenntnis. Deswegen, ich will mich bemühen. Frag meine Frau, ich habe mich schon viel gebessert. Wirklich, ihr müsstet meine Einleitung früher anhören von meinen Predigten. Da habe ich sie geschrieben und als ich fertig war, war ich müde, dachte, eigentlich bin ich fertig mit der Predigt, das war aber nur die Einleitung. Und also ich habe mich schon gebessert, ich will mich aber noch mehr mich bemühen, nicht zu arg zu wiederholen. Eine Sache möchte ich euch noch kurz aber wiederholen und etwas zeigen, was ich letztes Mal euch vergessen habe, kurz hinzuweisen, was ich aber schön fand, herrlich. Und von daher diese Herrlichkeit mit euch teilen möchte. Es ging um Folgendes. Die Männer müssen ja mit Einsicht bei den Frauen wohnen. Diese Einsicht beinhaltet zwei Dinge. Wer weiß es noch? Kleiner Test. Was müssen die Männer wissen? Mit welcher Erkenntnis müssen die bei den Frauen wohnen? Zwei Dinge. Ihr Männer, wäre gut, wenn ihr das wisst, nicht die Frauen. Genau, dass die Frauen das schwächere Gefäß sind und mit Erben der Gnade. Also diese zwei Dinge müssen ihnen bewusst sein. Das heißt, sie sind andersartig, aber nicht anderswertig. Diese zwei Dinge, große Wahrheit, müssen die Männer wissen. Also das eine ist eben das kostbare, schwächere Gefäß und deswegen behutsam mit dem Umgehen. Aber das bedeutet nicht, dass ihre Art und ihre Schwachheit Auswirkungen hat auf das Erbe, das sie bekommen. Sie bekommen das Gleiche. Und das ist die Herrlichkeit und deswegen eben dieses behutsame Umgehen mit ihnen. Sondern Petrus hat ja gelehrt, dass alles, was wir jetzt lernen, was wir glauben in ihm und durchs Evangelium, schon durch die Propheten im Alten Testament alles verheißen war, verkündigt worden ist. Und ich möchte euch diese Wahrheit nur ganz kurz nochmal zeigen. Wie gesagt, als ich da bei dem Erbe war, wollte ich sagen, habe es mir aufgeschrieben, zack, aus dem Kopf. Und deswegen will ich an dieser Stelle euch das kurz zeigen. Ich möchte euch bitten, ganz kurz in 2. Mose zu gehen. Und zwar 2. Mose, wenn ihr das mit mir aufschlagt, ziemlich am Anfang, Kapitel 15. Ich werde euch einen ganz, ganz, ganz kurzen Exkurs. Wir wissen, dass Gott Mose als Vorläufer auf Christus, einen Mann, zum Volk geschickt hat, der das Volk retten soll und der dieses Volk dann aus Ägypten führen soll. Und diese Begebenheit wissen wir. Und Mose war da und als Mose dann diese Aufgabe wahrnimmt, ziehen sie aus. Und in Kapitel 15 haben wir dieses Schilflied oder das Psalm Mose. Er singt über die Rettung und Mose singt dem Volk zu und das Volk jubelt und singt mit und sie sind fröhlich und dankbar. Das heißt, Mose nimmt hier seine Aufgabe als der Leiter des Volkes, als der Retter des Volkes, nimmt er wahr und singt dem Volk, lehrt das Volk, richtet das Volk auf Gott aus. Das war seine Aufgabe. Aber Mose hatte auch einen Bruder und eine Schwester, die sind uns auch bekannt, Aaron und Miriam. Und Aaron war der Hohepriester und Miriam, wer war sie? Sie war eine Prophetin. In manchen Kreisen traut man sich das gar nicht laut zu sagen. Ja, sie war eine Frau und ja, sie war eine Prophetin. Das bedeutet, die Wertigkeit oder ihre Andersartigkeit heißt noch lange nicht, dass ihr in ihren Fähigkeiten und in ihrem geistlichen Stand minderwertiger sind. Und Männer sind halt deswegen, singen sie dem Volk zu, Männer lernen deswegen, weil sie halt so intelligent sind und so schlau sind und als Einzige die Bibel verstehen können. Ich muss euch ehrlich sagen, meine Erfahrung ist genau das Gegenteil. Dass wenige Männer richtig verstehen und es sind immer zuerst die Frauen, die wirklich verstehen. Das ist mein Leben, weil sie sich viel früher für das Evangelium öffnen und sich als schwach, in ihrer Schwachheit sich dahin geben. Das heißt, die Wertigkeit war nicht in ihrer Befähigung oder in ihrer Fähigkeit, sondern in der Stellung. Und dann, was passiert, worauf ich hinaus möchte, ich möchte euch nur kurz daran erinnern, 2. Mose 15, ab Vers 20. Und dann heißt es, und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin und in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinterher ihr her, mit Tamburinen und Reigentänzen. Auch das darf man ja schon gar nicht laut lesen, gell? Sie haben ja da getanzt. Nee, darf man nicht. Sie nehmen Tamburins, das sind Rhythmusgeräte. Und die haben Rhythmus gemacht und haben gesungen. Und alle Frauen hinterher. Glaub mir, wenn wir da heute gewesen wären, dann würden wir denken, wo sind wir hier gelandet? Ja. Auf jeden Fall, das haben sie gemacht. Und dann heißt es, und Miriam sang ihnen zu. Mose singt dem Volk zu und Miriam singt wem zu? Den Frauen zu. Sie ist eine Prophetin, aber Gott hat ihr einen Platz, eine Aufgabe gegeben. Und sie, welche Aufgabe ist sie als Prophetin? Wo muss sie wahrnehmen? Bei den Frauen. So, das nehmen wir erstmal mal wahr, okay? Über die Rollen, warum, wer, die Aufgabe, erinnert euch an die letzten Bibelstunden. Jetzt möchte ich euch bitten, in 4. Mose 12 mit mir zu gehen. Im Folgenden bereitet Gott sein Volk auf die Landeinnahme. Und er will ihnen dieses Geschenk geben. Zehn Kapitel lang im 4. Buch Mose, richtete sie aus, sagt, was alles notwendig ist und so weiter. Und bevor sie sozusagen die Wüstenwanderung anfangen, die ersten 10 Kapitel, 4. Buch Mose, sagt er, was alles notwendig ist, worauf müssen sie achten, was ist wichtig. Da beginnt es mit Erzählung und er spricht über die Trompeten und so weiter, über all diese Dinge. Und dann haben wir einen ganz langen Abschnitt der Wüstenwanderung. Und es geht gerade los mit der Wüstenwanderung und wisst ihr, wo der erste, was sofort kommt? Miriam und Aaron beginnen zu murren. Und ich möchte da nicht fies sein, aber Miriam ist hier die Anstifterin. Ich zeige euch 4. Mose 12. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau. So, ich glaube nicht unbewusst, das heißt Miriam und Aaron. Wir wissen, dass Aaron sich sehr schnell manipuliert hat lassen. Da kam das Volk, sagt, macht uns einen goldenen Skalp. Er hat es gemacht, macht das. Er war leicht beeinflussbar. Und Miriam stiftet mit Aaron und redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau. Das war ihre Ausrede. Sie haben nachher einen Grund gesucht. Sie wollten ihn schlecht machen. Warum? Schaut mal, die er genommen hatte. Und dann heißt es, und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Wo ist das Problem? Wieso spielt sich der Mose auf als der, der die Verantwortung hat? Wieso meint der Mose, Gott redet nur durch ihn? Hat er nicht auch durch uns geredet? Also Mose, wieso denkst du, du bist der Führer? Wer hat dich zum Führer gemacht? So, da beginnt es. Es geht gerade los, Die Gemeinde Israel ist gerade in der Wüste. Die haben gerade angefangen, die Wüstenwanderung. Und das Erste, welche Kämpfe finden statt? Machtkämpfe. Wer hat das Sagen? Was ist mit uns? Und Miriam sagt, ich bin doch auch eine Prophetin. Ich habe doch auch eine Gabe. Gott gebraucht mich und redet auch durch mich. Kannst du dich erinnern, haben vor kurzem ein Lied gesungen. Und jetzt, Mose, was ist los? Schaut mal, ich glaube, Vers 4 macht deutlich, dass Miriam hier die das Ganze angestiftet hat. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam: Geh hin, hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und dann redet Gott mit ihnen, und dann bestraft Gott diesen Ungehorsam. Und wer wird aussätzig? Aaron? Miriam. Und Aaron nicht? Voll fies eigentlich, gell? Miriam wird aussätzig. Und damit warten sie, weil Mose sich stellvertretend für Miriam einsetzt, Gott anfleht, dass sie wieder gereinigt wird. Über die Krankheit des Aussatzes, das ist jetzt nicht das Thema. Ich will euch nur einen Gedankengang zeigen. Und also von Anfang an, Gott sagt, Mose soll das Volk leiten. Eine Fliege fliegt hier. Heute war zu warm. Ja. Dann, es geht los und dann kommt schon Murren, das Volk murrt, Miriam, Aaron murren, alle murren. Sie akzeptieren nicht die Ordnung Gottes, die Gott gegeben hat. Und die Folge ist, eine ganze Generation stirbt in der Wüste. Und jetzt geht man mit mir in 4. Mose. Ihr werdet gleich verstehen, worauf ich hinaus möchte. Ihr denkt wahrscheinlich, das wissen wir doch alles. Warum erzählt er das Ganze uns nochmal? Geht mit mir in Kapitel 27. Kapitel 27. Jetzt möchte ich euch was Wunderbares, Ehrliches zeigen. Da sind wir gerade am Seminar, an diesem Punkt. Deswegen werde ich es nur kurz sagen und euch einladen, mal das Seminar zu besuchen am Samstag im Kreuzlicht. In Heubach, jetzt ist die ganze Generation in der Wüste gestorben. Und jetzt beginnt Gott, das Volk wieder vorzubereiten, und zwar das Erbe einzunehmen, das ihn versprochen hat. Und zwar das Erbe des verheißenen Land. Und dann beginnt das Gott, wie? Er lässt erstmal das Volk wieder zählen. Und wie viel sind ungefähr ausgezogen? Wer weiß es noch? 600.000 war zerquetschte. Und dann starben die bis auf 2, Josua und Kaleb. Und dann lässt Gott das Volk wieder zählen. Und wisst ihr, wie viel dann am Ende wieder rauskommen? Wieder 600.000 und ein paar zerquetschte. Warum? Weil Gott sein Volk bewahrt. Und weil Gott eine neue Schöpfung macht, ein neues Volk bildet. Und dieses Volk bringt er. Das hat was mit Bewahrung Gottes, das hat was mit Sicherheit Gottes zu tun. Und so beginnt der zweite Teil oder der Einzug ins verheißene Land wieder mit einer Volkszählung, so wie das 4. Buch Mose anfing. Und dann kommt Kapitel 27. Jetzt schaut mal, was jetzt kommt. Jetzt geht es darum, Gott erklärt dem Volk, jetzt, ihr werdet das Land bekommen. Er spricht über ihr Erbe, er spricht über das Land, über das Verteilen mit dem Los, mit all diesen Dingen. Und guckt mal, um was es hier auf einmal jetzt geht. Und dann heißt es, und es traten heran die Töchter des Zelophat, des Sohnes Hefres und so weiter. Die Namen sind für mich schwer auszusprechen. Und dies waren die Namen seiner Töchter. Machla, Noah, interessant, gell? Ein männlicher Frauenname, Noah. Dann Hogla und Milka. Das ist ein cooler Name. Und Tirza. Die hat alle betirzt. Ja, so, das sind die Namen. Und sie traten vor Mose und vor dem Priester Eleazar und vor den Fürsten der ganzen Gemeinde im Eingang des Zeltes der Begegnung. Und sie haben etwas gefordert. Und zwar was? Gib uns unser Erbe. Die sagen, unser Vater ist gestorben. Er hat da nicht gesündigt wie diese Rotte da, Korachs. Aber was ist mit uns? Kriegen wir ein Erbe oder nicht? Und jetzt schaut mal Vers 5. Mose ist überfordert. Frauen kommen und sagen, hey, wir wollen ein Erbe. Das geht ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Mose ist überfordert. Und Mose sagt, ich muss Gott fragen. Wie sieht Gott es mit dem Erbe der Frau? Und schaut mal Vers 5. Und Mose brachte ihre Rechtssache von den Herrn. Und der Herr redete zu Mose und sprach, die Töchter Zelophehats reden recht. Du musst ihnen in der Tat ein Erbbesitz inmitten der Brüder ihres Vaters geben. Und du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. So, es geht jetzt hier ums Erbe. Und was ist das Erste, was uns da gesagt wird? Wer wird erben? Die Töchter. Ist doch interessant, gell? Und jetzt ratet mal, wie hört das 4. Buch Mose auf? Geht man mir ans Ende des 4. Buch Moses? Kapitel 36. Und wisst ihr, was der letzte Abschnitt ist? Das Recht des Erbteils der Töchter. So, die Vorbereitung für die Landeinnahme beginnt mit dem Hinweis, die Frauen, die Töchter, die werden miterben, und es hört damit auf, die Töchter werden miterben. Warum sage ich euch das? Schon im Alten Testament, wenn es darum ging, dass das Volk, die Brüder, die Männer, das Erbteil antreten werden und das Erbe wird ihnen gegeben, sagt uns schon die Schrift im Mose, verkündigte es uns schon voraus, dass die Frauen gleichberechtigte Erben der Verheißung sind. Und darauf bezieht sich, also nicht nur auf diese Stelle, sondern auf dieses Grundverständnis bezieht sich Petrus, weil er sagt, die sind Miterben der Gnade des Lebens. Die Frauen erben mit. Da gibt es keinen Unterschied. Schon allein da, wie Gott das geführt hat und mit diesen Frauen da, wird deutlich gemacht, die Frauen sind nicht weniger wert. Und sie bekommen nicht weniger, sie bekommen das Gleiche. Sie bekommen den gleichen Anteil, sie bekommen die gleiche Verheißung. Ja, ich danke, Lukas hat gegrinst, ihm hat es gefallen. Ich finde es herrlich, wie Gottes Wort diese Wahrheiten schon vorbereitet und innerhalb auch des Gesetzes uns das vorstellt, was Gottes Plan ist mit der Gemeinde, was Gottes Plan ist mit den Verheißungen. Also kehren wir zurück zum Petrusbrief. Das ist, was ich euch noch als Ergänzung mitgeben wollte. Also die Männer müssen in Weisheit mit Erkenntnis bei den Frauen wohnen, indem diese zwei Dinge wissen. Ihre Stellung, die Miriam musste wissen, sie ist nicht die Leiterin des Volkes. Aber das bedeutet nicht, dass die Frauen nicht Miterben sind. Deswegen habe ich euch diesen zusammen gezeigt. Könntet ihr mir folgen da? Ja? Wir haben da diese Machtkämpfe, wir haben die Rollen der Frau, aber wir haben auch am Ende die Verheißung, aber sie werden miterben. Also ihnen steht das zu. In dieser Weise verkündigt das uns das Alte Testament auch ebenfalls voraus. So, damit schließe ich diesen, zumindest den Abschnitt Kapitel 3, 1 bis 7 ab. Aber eigentlich ist es noch nicht abgeschlossen. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich es mich wieder wiederhole, sondern weil das, was jetzt kommt, es geht weiter. Was jetzt kommt, Petrus ist damit noch nicht fertig. Petrus er beginnt jetzt, ab Vers 8 in Kapitel 3, keinen neuen Gedankengang, sondern es geht weiter. Und ich finde es wichtig zu erwähnen und euch das zu sagen, dass wenn man Petrusbrief liest, in ähnlicher Weise wie Jakobus, in ähnlicher Weise wie Judas, in ähnlicher Weise wie Johannes oder die Offenbarung, die ebenfalls Johannes geschrieben hat, dass wir vom Gedankengang und Entwicklung mehr so eine Spirale vor Augen haben. Also das ist mehr so zirkular. Petrus sagt, er spricht bestimmte Dinge, er schneidet sie an, er stellt sie uns vor und dann geht er nochmal der Sache tiefer nach und steigt sozusagen eine Etage tiefer und erzählt es ein bisschen nochmal präziser, erwähnt noch ein paar andere Sachen. Aber das Thema ist immer noch das Gleiche. Es geht das Leiden der Gemeinde in verschiedenen Situationen. Und so vertieft er das, vertieft er, bis er an den Punkt kommt und sagt, ich habe ja auch kurz geschrieben, ertragt das Wort der Ermahnung und der Ermutigung. Versteht ihr so? Das heißt, wenn wir das jetzt lesen und zu diesen schwierigen Stellen kommen, wie gesagt, sogenannte Höllen- oder Hadesfahrt Jesu, war Jesus in der Hölle, hat er da gepredigt, wenn ja, wem und warum und all das und so, diese Stellen kommen jetzt. Es ist wichtig, dass wir diesen Gedankengang, den roten Faden begreifen und den Kontext vor Augen haben, weil sonst kommen wir zu so komischen Deutungen, wie wir in der Kirchengeschichte vielfältig haben, bis zu der Ausgestaltung in der katholischen Lehre der Fegefeuertheorie, die alles also mit großem Teil auf diese Bibelstellen, die gleich kommen, sich berufen und sagen, es gibt nach dem Tod eine zweite Möglichkeit. Wenn man diesmal in diesem Leben es nicht geschafft hat, dann wenn man stirbt, dann kann man nochmal. Und dann manche sagen, man kann sogar für die dann sie freikaufen, die anderen frei beten. Es gibt gruselige Theorien, und zwar nicht nur unter den Katholiken, genauso auch unter Evangelikalen und Evangelischen in Bezug dieser Stellen. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, wir dürfen diese Stellen nicht aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext dessen, was vorher gesagt wird, betrachten. Es gibt einen logischen Gedankengang. Und Petrus will etwas sagen. Und wenn er jetzt über die Obrigkeit, über die Sklaven, über die Frauen geredet hat und ihre Leidenssituation vor Augen gemalt hat, dann wechselt er nicht geschwind das Thema und schreibt über irgendetwas, wo man denkt, wie kommt er jetzt darauf? Und Engel, die damals bei Noah wahrscheinlich mit Menschen Unzucht trieben und Riesen zeugten. Und Jesus hat in der Hölle ihn gepredigt. Solche Theorien, solche Auslegungen gibt es zu den Versen, die ich euch gleich vorlese. Deswegen, wir müssen verstehen, den Gedankengang behalten, was ist sein Anliegen, um was geht es und wie erklärt er das alles und wie passt das alles in diesen Gedankenfluss. Damit wir es wahrnehmen, möchte ich euch den nächsten großen Abschnitt vorstellen. Ich will euch zeigen, wie es aufgebaut ist und vor allem heute mal am Stück diesen vorlesen, dass wir es mal am Stück gehört haben. Und dann gehen wir wieder so einzeln durch. Wobei, ich muss euch ehrlich sagen, bei manchen Sachen werde ich nicht mehr so tief gehen. Warum? Weil ich das schon getan habe. Und manche Begriffe werden für uns jetzt klar sein, weil wir sie intensiv angeschaut haben. Aber bestimmte Dinge, da machen wir nochmal einen Ausflug und gucken wir uns bestimmte Dinge genauer an. Also was jetzt kommt, ist Folgendes. Ab Kapitel 3, ab Vers 8 bis Kapitel 4, Vers 6 ist der nächste große Abschnitt. Das ist eigentlich gedanklich ein großer Abschnitt, der jetzt folgt. Ähnlich wie eben über die Frauen und Männer ein Abschnitt war, so folgt jetzt dieser Abschnitt, der ist ziemlich groß, Kapitel 3, 8 bis 4, 6. Und er bezieht sich auf das, was er vorher gesagt hat. Ich möchte euch zeigen, was damit gemeint ist. Ich hoffe, dass es euch hilft, dann besser die Verse zu verstehen. Schaut mal Kapitel 3, Vers 8. So, Kapitel 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Schellwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes und er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Werke in Christus verleumden, darin zu Schanden werden wollen, euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes zu leiden, als für Böses zu tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für den Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durch Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Nicht das Ablegen vor der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mit den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, dass wir den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandelt in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in denselben Strom der Heilslosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Das ist unser Abschnitt. Ein Gedankengang, viel Inhalt, aber ich habe es jetzt bewusst am Stück gelesen. Das ist jetzt die Auswirkung oder das ist sozusagen der Kommentar zu dem, was hier vorher wir alles gelesen und gehört haben. Petrus beruft sich jetzt auf das, was er vorher gesagt hat und geht jetzt dann nochmal darauf hinein. Und in diesem Zusammenhang kommen all diese Aussagen. Schaut mal, er beginnt und sagt, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig und so weiter. Das Wort endlich, darin steckt im Griechischen Telos, Ziel. Wir könnten das so übersetzen. Schlussendlich oder zusammenfassend oder im Wesentlichen oder wenn wir es mal auf den Punkt bringen sollten. Also in verschiedensten, man kann das dieses schlussendlich aus verschiedenen übersetzen. Der Gedanke ist folgendes. Nachdem wir uns ja das angeschaut haben, Obrigkeit, Sklaven und Frauen, Leiden und ein Zeugnis sein des Evangeliums in Leiden, sagt Petrus. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Und wenn er sagt, endlich aber seid alle, wer sind diese alle jetzt? Mann und Frau, Sklave und Fremdling in dieser Welt. Das heißt, jetzt sagt er, er hat im Vorfeld, wenn er von der Obrigkeit geredet, dann wusste er, welche Schwierigkeiten und hat sehr präzise bzw. konkret in ihre Situationen Weisen gegeben. Er hat dann über Sklaven gesprochen und Herren und hat auch da konkret gesagt, wie sie sich verhalten sollen. Und er hat konkret die Situation der Frauen und der Männer angesprochen und ihnen auch ganz klar gesagt, was das Verhalten in diesem Leidenskontext bedeutet. Jetzt geht er hin und sagt, okay, jetzt hört mir mal alle zu. Grundsätzlich, schlussendlich, müssen wir alle eine gewisse Haltung einnehmen. Egal, ob wir jetzt Obrigkeit, egal, ob wir als Sklave oder egal, ob wir in einer Ehe leben, wir brauchen alle eine gewisse Haltung. Und zwar, wir brauchen eine Grundhaltung in unseren Leidenssituationen. Und er listet sie auf. Unter anderem, er sagt, wir brauchen eine Gleichgesinnung. Er sagt, wir brauchen Mitleid, wir brauchen Brüderliebe, Barmherzigkeit, Demut, Er sagt, ihr alle, um in diesen Leidenssituationen ein Zeugnis zu sein, diese Haltung müssen wir alle an den Tag bringen. Und dann zählt er sie auf. Und dann geht er hin und sagt, dahinter, warum? Weil dahinter ein Prinzip steckt. Vergeltet nicht Bösen mit Bösen. Und er erklärt, was dieses Prinzip ist. Ich werde es auch für euch versuchen, das zu erklären. In unserer gewohnten Weise. Und dann, nachdem er das Prinzip erklärt hat, sagt er, warum das so ist. Er begründet es. So, die ersten Verse, das, was er jetzt sagt und was er entfaltet, er schreibt jetzt an alle Leidende, an die ganze leidende Gemeinde. Er spricht jetzt nicht mehr über konkrete Situationen, sondern er spricht jetzt allgemein. Wenn ihr leidet als Christ, als Gerechte, wie verhält man sich da? Könnt ihr mir folgen? Ich werde das im Text, im Auslegen euch dann noch mehr hineinnehmen und ich hoffe, ihr werdet es besser verstehen. Also er beginnt sozusagen und sagt, okay, er holt jetzt alle. Bis dahin kann sein, dass als er über die Obrigkeit sprach, der andere sich da nicht angesprochen gefühlt hat oder der Sklave sich da nicht angesprochen gefühlt hat. Beim Sklaven hat die Frau sich vielleicht nicht angesprochen gefühlt, bei der Frau der Mann sich vielleicht nicht angesprochen gefühlt, wie auch immer. Aber jetzt sagt er, jetzt hört mir mal alle zu. Das ist dieses endlich, auf den Punkt gebracht. Jetzt seid mal alle aufmerksam. Wir müssen über bestimmte Dinge nochmal, wir müssen sie nochmal Revue passieren. Wir müssen sie nochmal vergegenwärtigen. Was, in welcher Haltung, nach welchen Prinzipien und aus welchem Grund sollen wir in dieser Welt leiden? Und er macht es und er beginnt und er sagt, das sind diese Verse, erinnert nochmal, wie leben wir als Fremdlinge, nach welchen Prinzipien in dieser Welt? Das sind diese Verse, die ich euch jetzt alle gelesen habe, bis 4, 6 ist so, Wandel als Fremdling nochmal in der Welt. So haben wir begonnen. Erinnert euch, Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch, als Beisaßen, als Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut. So sind wir gestartet in diesen ganz großen Block mit all diesen Dingen. Und jetzt, nachdem er das gesagt hat, erinnert er nochmal, also alle, hört mir nochmal alle zu, wie leben wir nämlich als Fremdlinge? Was bedeutet den Begierden sich enthalten? Was bedeutet einen guten Wandel zu führen? Wie führt man einen guten Wandel? Und er geht hier nochmal tiefer, nochmal klarer, nochmal präziser und erklärt das noch einmal. Das ist, was wir hier haben. Und das tut er in dieser Weise, indem er Folgendes sagt. Schaut mal in die Verse 8 bis 13. Erinnert er sie und sagt Folgendes. Wenn ihr einen guten Wandel führt, dann braucht ihr eigentlich nichts zu fürchten. Das Erste, was er sagt, wenn ihr euch anständig benehmt, dann braucht ihr keine Angst haben. Grundsätzlich. Und ich denke, ihr alle wird mir zustimmen, wenn wir grundsätzlich in Deutschland, in Schwäbisch Gmünd, in unserer Stadt grundsätzlich ein anständiges Leben leben, haben wir in erster Linie nicht groß was zu fürchten, oder? Wenn ich immer meine Mülltonnen rechtzeitig rausbringe, an der richtigen Seite stelle, kriege ich keinen Ärger. Wenn ich meine Rechnung zahle, wenn ich meine Steuer zahle, wenn ich nicht über Rot fahre, wenn ich die Dinge tue, die man von mir erwartet, als ein Bürger, wenn ich das mache, dann grundsätzlich habe ich nichts zu fürchten. Wenn ich aber ständig betrüge, Trug rede, lüge, stehle, wenn ich Böses mit Bösem vergelte, da brauche ich nicht wundern, wenn es mir auch mal an den Kragen geht. Macht das Sinn? Petrus erinnert an ein ganz einfaches Grundprinzip. Er sagt, schaut mal Kapitel 3, Vers 10. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, halte die Zunge und die Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Also, willst du ein ruhiges und ein schönes Leben führen? Wer will das von euch? Ich schon. Das Gute ist, die Bibel erlaubt es mir. Das ist Psalm 34 übrigens, gucken wir uns das nochmal an. Aber die Bibel sagt, willst du das Leben lieben? Wir müssen darüber nachdenken, welches Leben lieben wir da, gell? Aber Petrus sagt, willst du das Leben lieben und gute Tage sehen? Petrus beschreibt in Kapitel 3, 8 bis 13 den Wandel unter den Nationen als während den guten Tagen. Er zeigt, wie können die Tage gut werden? Worauf müssen wir achten? Was müssen wir tun, damit es uns gut geht, als Fremdlinge in dieser Welt? Und er gibt ein paar konkrete Anweisungen. Wir gucken uns das im Einzelnen an. Aber das ist hier ein guter Wandel unter den Nationen, gute Tage. Und es hängt viel an dir und mir, ob das gute Tage werden oder ob ich permanent Ärger habe. Ärger habe mit Obrigkeit, Ärger habe mit meinem Arbeitgeber und Ärger habe mit meiner Frau oder mit meinem Mann. Es liegt zum Großen auch an dir. Du kannst dazu beitragen, dass es echt unangenehm wird. Das ist, was Petrus sagt. Es gibt viel Leiden, das wir erleben, auch als Christen. Und wir tun dann so, als ob wir für Christus leiden. Und Jesus sagt, das ist nicht für die Gerechtigkeit in Christus leiden, das hast du dir selbst eingebockt und eingebrockt. Das ist Selbstverschulden. Und es gibt viele Dinge, wo es Konsequenz ist, dass wir das erleben. So. Und Petrus erinnert einfach in dem ersten Teil und sagt, okay, Leben und Obrigkeit, Leben bei Arbeitgebern und Leben in der Ehe. Es gibt Dinge, achte auf bestimmte Dinge, dann wirst du auch gute Tage erleben. Und es kann sein, dann erlebt man auch gute Tage. Könnt ihr mir soweit folgen? Okay, dann sagt er, und vielleicht sitzen einige unter euch und sagen, aber wie oft habe ich echt versucht, alles gut zu machen? Ich habe wirklich mich bemüht, habe auf meine Lippen Acht gegeben, habe auf meine Taten Acht gegeben, habe geschaut, dass die Mülltonne immer rechtzeitig auf der richtigen Seite stand und trotzdem Ärger. Und trotzdem Verleumdung und trotzdem Hass. Und Petrus weiß das. Und er weiß, dass das sogar die Häufigkeit ist. Und dann sagt er in den nächsten Versen, Versen 14 bis 17, bespricht er diese Situation und sagt, es gibt aber nicht nur gute Tage, es gibt auch böse Tage. Und schaut mal, er beginnt Vers 14. Aber wenn ihr auch leiden solltet, es kann sein, du tust alles, was an dir liegt, damit du gute Tage erleben kannst. Was an dein, nach deinem Verständnis, nach der Schrift, tust du alles und lebst in der Gerechtigkeit. Und trotzdem hassen sie dich, trotzdem haben sie dich auf dem Kicker, trotzdem verleumden sie dich, trotzdem lästern sie dich, trotzdem leidest du, verfolgen sie dich. Kann sein. Kann sein, du gibst alles und tust alles gut für deinen Arbeitgeber. Du protestierst nicht, du demonstrierst nicht, du verweigerst dich nicht, du lästerst nicht, du motzt nicht, du machst, was dir aufgetragen wird. Und obwohl du dich wirklich ständig bemühst, permanent wirst du übergangen, permanent geht es dir schlecht. Peter sagt, das kann sein. Und dann ist, warum? Lies mal mit mir Vers 17. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Petrus sagt, es kann sein, dass du alles daran setzt, dass du gute Tage erlebst. Aber es kann sein, dass du trotzdem schlechte Tage erlebst, böse Tage erlebst. Warum? Weil Gott es will. Wenn Gott es will, dass wir in Leidenssituationen kommen, wie verhalten wir uns dann? Dann geht es ja nicht darum, ja, was habe ich Schlechtes getan, wo ist Sünde, wo habe ich die inhaltlich oder von der Haltung, wo habe ich gefehlt. Wenn wir sagen können, wir können das ausschließen. Wir leiden nicht, weil wir ungerecht sind. Wir leiden als Gerechte. Aber wenn ihr auch leiden sollt, um der Gerechtigkeit willen, und dann sagt Petrus, und das ist das Kernstück, ja, wie gehen wir dann damit um? Wie leidet eben man unter Obrigkeit, obwohl man eben keine Steuern hinterzieht und eben nicht böse Dinge, nicht über Rot fährt und trotzdem der Staat einen hasst und verfolgt? Wie geht man damit um mit den Leiden? Wie geht man damit um mit meinem bösen Arbeitgeber? Wie gehe ich damit um mit meinem bösen Mann? Wie gehe ich damit um, wenn ich um der Gerechtigkeit trotzdem leide? Und Petrus gibt zwei Dinge. Er erinnert und sagt nochmal, glückselig bist du. Das ist Gnade bei Gott. Er erinnert nochmal daran. Und er sagt zu einem, wenn Gott will, dass du leidest, dann bedenke zwei Dinge. Schau dir, was die Seligkeit darin ist. Erinnere dich, warum du leidest. Warum Gott es zulässt. Das Erste. Und dann sagt er, und bedenke, das ist die Gelegenheit zum Zeugnis. Es ist die Gelegenheit, Rechenschaft abzugeben. Es ist die Gelegenheit, von der Hoffnung in dir ein Zeugnis abzulegen. Denn das ist ja der ganze Sinn von der Sache. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Und das ist ja die Gnade im Leiden, dass wir es als Gelegenheit haben, als Gottes Geschenk, Menschen das Evangelium vorzustellen. Wir können ihnen sagen, warum wir trotz Leiden sie lieben. Und warum, obwohl sie mit uns so umgehen, wie sie mit uns umgehen, wir sie nicht verwerfen, wir sie nicht beschimpfen, wir sie nicht belügen, wir sie nicht lästern, wir sie nicht schlagen, wir sie nicht hinterziehen, nicht betrügen. Warum wir trotzdem Gutes tun. Warum? Warum kannst du das tun? Wieso tust du das immer noch, obwohl ich so was dir angetan habe? Warum machst du das? Woher kommt das? Und dann hast du die Gelegenheit, Zeugnis zu geben von der Hoffnung in dir. Das ist das Herzstück. Das ist das Herzstück vom ganzen Petrusbrief. Er sagt, was an uns liegt, wir sollen so leben, dass wir gute Tage erleben. Ja. Aber wenn Gott uns in Leiden führt, dann lasst uns die Glückseligkeit darin erkennen und die Chance des Zeugnisses des Evangeliums. Das ist, wie er diesen Abschnitt aufbaut. Ich will euch nur von diesem Gedankengang, dem berühmten roten Faden, ich hoffe, ich schaffe das, weil es so wichtig ist, um die Stellen, die schwierigen Stellen zu verstehen. Was macht er? Was sagt er ihnen? Schaut mal Vers 15. Sondern haltet den Herrn Christus in euren Herzen heilig. Was bedeutet das? Wie hält man Jesus Christus im Herzen heilig? Heilig bedeutet entweder rein oder abgesondert. Für einen bestimmten Dienst beiseite gestellt. Wenn Gott ein Gefäß reinigt, wenn Gott ein Zelt reinigt, wenn Gott einen Menschen reinigt, heiligt, dann stellt er ihn für einen bestimmten Dienst beiseite. So abgesondert. Wenn Petrus sagt, dass wir in einer Leidenssituation Jesus in unserem Herzen heiligen sollen, dass dann sagt er, haltet fest, schaut zu, dass euer Verständnis und euer Glaube und eure Hoffnung von Christus in eurem Herzen nicht weggeht. Dass euer Glaube, eure Hoffnung, die in Christus ist, dass sie nicht beschmutzt wird, dass sie nicht verdrängt wird. Bewahrt das in euren Herzen. Warum macht ihr das Ganze? Warum ertragt ihr Leid? Und was ist das Geheimnis? Wie? Er sagt, denkt an Jesus Christus. Liebe Geschwister, das ist das Geheimnis des christlichen Lebens, auf Christus schauen. Und er sagt, wie kann ich an bösen Tagen das tun? Er sagt, guck auf Christus, behalte Jesus in deinem Herzen ganz fest, ganz rein, ganz heilig. Vergesst nicht, was er getan hat. Vergesst nicht, warum er es getan hat. Vergesst nicht, für wen es getan hat. Vergesst es nicht. Das ist heilige Christus in deinem Herzen. Weil wir haben es ja in unserem Herzen. Jetzt müssen wir schauen, dass es im Herzen bleibt. Und dass alles, was das entheiligt, verunreinigt, dass das wegtut. Zweifel, Selbstmitleid, was auch immer, sondern dass wir ein klares, heiliges Verständnis von Christus und seinem Werk haben. Warum ist das wichtig? Weil er als nächstes, was er macht, also vom Gedankengang her, ich wiederhole noch, er sagt, also auf den Punkt gebracht, erstens, schaut zu, dass ihr in all diesen Situationen nichts dafür Gutes tut und damit ihr gute Tage erlebt. Schaut zu, was an euch liegt, dass ihr gute Tage erlebt. Wenn ihr nicht gute Tage erlebt und Gott es will, dass ihr leidet, schaut zu, dass ihr Christus im Herzen nicht verliert. Warum? Weil Jesus ist unser Vorbild in Leiden. Und das sind die Verse 18 bis 22. Verse 18 bis 22. Da sind die schwierigsten Verse und manche Ausleger sagen, das sind die schwierigsten Verse im Neuen Testament überhaupt. Selbst in der Übersetzung vom Griechischen ins Deutsche sind diese Verse sehr, sehr schwer, vor allem Vers 19 und 20. Aber der Punkt ist jetzt der, also es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage und wisst ihr, was jetzt kommt? Noahs Tage. Er erinnert das Vorbild des Christus. Er sagt, wie müssen wir jetzt Jesus in unseren Herzen heilig halten? Was müssen wir in unserem Herzen haben, damit wir in Leidenssituationen ein Zeugnis sein können? Das ist der Gedankengang. Wichtig. Was muss ich in meinem Herzen bewahren über Jesus, damit ich in meiner Leidenssituation, in bösen Tagen, dass ich trotzdem ein Zeugnis der lebendigen Hoffnung sein kann? Und er sagt, Christus. Und jetzt sagt er, was konkret? Und er bringt ein Beispiel. Er zeigt uns jetzt nämlich Jesus Christus als Vorbild in Leiden. Und dann kommt die Entfaltung, ich lese euch vor, ab Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Also er sagt, Jesus hat doch auch gelitten und er war sogar gerecht. Warum sagt er jetzt der Gerechte für Ungerechten? Ja, weil Jesus gerecht war. Ja, schon, aber das ist nicht der Punkt. Hier geht es darum, wenn wir für die Gerechtigkeit leiden, wenn wir zu Unrecht leiden, weil wir nichts Böses reden, weil wir nicht selbst das verschulden, sondern weil wir fürs Evangelium leiden, das ist ja zu Unrecht. Und Petrus sagt, hier, Christus hat auch zu Unrecht gelitten, nicht weil er Böses getan hat. Er hatte keine Sünde gehabt. Und er erinnert sie daran und er sagt, warum hat Jesus gelitten? Was war der Sinn seines Leidens? Erinnern wir uns noch. Ich habe euch mehrmals versucht, dass ihr das nicht wisst. Ich will diese Dinge in euren Gedanken zusammenbringen. Was ist das Ziel des Leidens Jesu gewesen? Deine und meine Rettung. Was ist das Ziel deines und meines Leidens dann? Auch Rettung. Und von wem? Von deinem Mann, von deiner Frau, von deinem Arbeitgeber, von deinen Arbeitskollegen, von deiner Obrigkeit, von deinem Bürgermeister, von denen, die in der Welt sind. Vergiss nicht, für wen du leidest. Wie war das, als Jesus in diese Welt kam? Haben wir ihn geliebt? haben wir ihn gesucht, fanden wir ihn toll. Die Menschen haben ihn gelästert, sie haben ihn verleugnet, sie haben ihn sogar umgebracht. Und Petrus erzählt jetzt und sagt, und was hat Gott dabei, oder was ist dabei rausgekommen? Rettung von Menschen. Wenn du leidest, dann sagt er, erinnere dich, warum du leidest. Wenn du für das Evangelium leidest, dann behalte Jesus Christus in deinem Herzen im Verständnis. Dein Leiden trägt dazu bei, dass wenn Gott sie heimsucht, sie gerettet werden können. Das ist ein hoher Dienst, den wir im Leiden haben. Darum sagt Petrus am Ende, dass das die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Weil dadurch den Menschen Gnade zuteil wird, ein Geschenk der Rettung. Und das durch uns und unser Leiden. Wenn wir das begreifen, dass wir Anteil haben an dem Leiden Christi und somit an der Rettung der Welt in und durch Leiden. Und das ist der Gedankengang. Also, hier Petrus spricht nicht, also ein Christ muss immer leiden. Und dann muss man schauen, dass man immer leidet. Also verhalte ich mich immer so, dass ich immer leide. Manche machen das, weil sie das für geistlich halten. Wenn sie mal nicht leiden am Tag, stimmt was nicht. Also sorgen sie dafür, dass sie leiden. Und die Schrift sagt, nein, 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 du bist selbst schuld. Man sucht nicht das Leid. Wenn es gute Tage gibt, schön. Aber es gibt nicht immer gute Tage. Und dann leidet man. Und dann sollte man sich im Klaren sein, für wen man leidet, für was man leidet, um wessen Namen willen man leidet und mit welchem Ziel man leidet. Das ist, was Petrus macht. Und dann erinnert er und sagt, schaut mal, wie war das bei Jesus? Wie war das bei Jesus? Was hat sein Leiden hervorgebracht? Und er sagt, Rettung. Ich lese euch Vers 18 nochmal. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Das ist sozusagen die Aussage. Durch sein Leiden konnte er Menschen zu Gott führen. Und was hat das ihn gekostet? Das irdische Leben. Aber auch wenn sie in irdisch, nach dem Fleisch, nach dem Körper, haben töten können, was konnten sie nicht tun? Sie konnten den Geist nicht töten, weil er lebt nach dem Geist, er ist Geist. Warum sagt Petrus das? Er sagt, wenn wir die gleiche Gesinnung haben, das gleiche Verständnis, dann kann es sein, dass wir im Fleisch leiden, mit dem Ziel, Menschen zu Gott zu führen, ein Zeugnis des Evangeliums, Rechenschaft von dem Glauben zu geben. Das kann sogar sein, dass manche von uns nach dem Fleisch sterben werden. Aber was macht's? Was macht es, wenn wir im Körper sterben? Wir werden doch ewig leben, so wie Christus. Das ist die Motivation. Wer aber dieses Leben liebt und dieses Körper liebt und das Ziel ist, Glück zu sein, nicht keine Krankheit, kein Schmerz, keine Rückenprobleme, keine Kopfschmerzen, alles ist gut in diesem Leben. Dann hat nicht verstanden, von welcher Hoffnung, welche Hoffnung wir in unserem Herzen haben. Über diese Hoffnung hat er von Anfang geschrieben, die ist im Himmel. Ein kostbares, unverwelkliches, unvergängliches Erbe, das auch die Frauen erben. So das und diese Perspektive, sie mögen euch, oder ihr werdet vielleicht sogar ihnen durch euer Leiden, wenn Gott es will. Liebe Geschwister, so viel voraus, Gott will das nicht von jedem. Es gibt, wir, die wir hier heute leben, gehören wahrscheinlich zu den Privilegiertesten der Gnade Gottes, dass wir nicht so leiden müssen, wie vor kurzem noch welche. Oder dass wir in Deutschland leben und um des Glaubens hier sitzen und denken, wie lange geht noch die Bibelstunde? Es gibt Menschen, sie würden für das, was wir heute tun, sterben. Sie würden umgebracht werden, in Gefängnisse gebracht werden, heute. Das wissen wir gar nicht, theoretisch. Wir müssen es nur einmal erleben. Ich glaube, da würden wir andere Bibelstunden und Gottesdienste feiern. Da würden wir nicht auf die Uhr gucken, sondern Mensch, wie lange geht es heute wieder überzogen. Menschen sehnen sich danach, 10, 5 Minuten Anteil zu haben an sowas. Sie gehen tagelang zu Fuß an Orte, wo sie vielleicht sowas erleben können. Und erleben das. und gehen tagelang zu Fuß wieder nach Hause. Warum? Das ist Privileg. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Wir wissen nicht, was das bedeutet letztendlich. Aber das bedeutet nicht, dass es, wir müssen die Gnade Gottes darin sehen. Dass Gott für dich momentan nicht will, dass du so leidest. Das ist Gnade. Ich habe eine Idee, warum Gott nicht will. Weil du das nicht vertragen würdest. Weil wir noch gar nicht so weit sind. Noch nicht vorbereitet. Wir sind mit dem Petrusbrief noch nicht durch. Wir haben das noch nicht richtig gelernt. Ich habe Angst, wenn wir fertig sind mit dem Petrusbrief, geht's los. Dann sagt Gott, habt alles gelernt? Wie geht man mit Leiden um? Ihr wisst alles. Ja, ich glaube, wir machen noch ein bisschen langsam, oder? Lass uns wenigstens noch mal 3 Jahre den zweiten Teil machen. Wenn Gott will, und es gibt Zeiten, dann will Gott, dass die Gemeinde in dieser Weise verfolgt wird, und es gibt Zeiten, dann will er das in dieser, wir werden das gleich sehen, warum. Ich bin gleich fertig für heute. Könnt ihr mir bis dahin vom Gedankengang folgen, wie der Text hier aufgebaut wird? In diesem Zusammenhang und in diesem Abschnitt, in dem ich gerade bin, Jesus als Vorbild, erwähnt er die bösen Tage Noahs. Das ist unser Kontext. Warum spricht er jetzt hier, dass er hingegangen und zu Geistern gepredigt hat? Wir werden uns das anschauen müssen und das werden wir auch tun. Wir dürfen nie diesen Zusammenhang vergessen. Es geht um Jesus, der als Vorbild für dich und für mich etwas erlebt hatte, das dir und mir hilft, ihn in meinem Herzen heilig zu halten, damit ich in der Lage bin, wenn solche Tage wie Noahs stattfinden, dass ich in der Lage bin, das zu tun, wozu ich berufen worden bin. Ist euch klar, dass Jesus, wenn er über die Endzeit spricht, über welche Tage immer wieder redete? Über die Tage Noahs. Das heißt, die Tage Noahs widerspiegeln das, was wir erleben. Der Petrus kam nicht auf irgendeinen neuen, Mensch, ich würde so gern über Noah jetzt mal mit denen reden. Ich würde so gern mal über diese Geister reden. Er beginnt nicht irgendeinen Exkurs und weicht völlig vom Thema ab. Er erinnert, dass es eine ähnliche Situation gab, eine Leidenssituation, böse Tage. Und was ist da passiert? Und die sollen dir und mir helfen, heute mit ähnlichen Tagen, bösen Tagen umzugehen. Und da erwähnt er, da redet er von Jesus, dass er gepredigt hat, wann, was, wem, warum hat er gepredigt, dann erzählt er von der Arche, er redet von der Taufe und wir müssen verstehen, warum sagt er das alles? Inwieweit hilft es mir, Jesus in meinem Herzen heilig zu halten? Und ich meine, dass in ganz, ganz, ganz vielen Auslegungen bis zu Glaubensbekenntnissen dieser Zusammenhang nicht berücksichtigt wird. Der Kontext ist hier, wie bewahre ich Jesus oder wie verhalte ich oder wie kann ich Zeugnis, Predigt sein im Fleisch, im Leiden. Jesus hat im Fleisch gelitten und dadurch etwas getan, das Gott verherrlicht und Menschen zur Rettung führte. Und uns wird gesagt, wie leben wir im Fleisch in dieser Welt durch Leiden? Was ist deine und meine Aufgabe? Schaut mal ab Kapitel 4, Vers 1 bis 6 ist der letzte Abschnitt von diesem Kontext. Und zwar, um was geht es hier? Das Thema ist immer noch das gleiche. Jetzt kommt Petrus und sagt, schaut mal Vers 4, Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Macht Sinn? Das heißt, was er vorher entfaltet hat, Jesus hat auch im Fleisch gelitten, ihr leidet auch im Fleisch. Wie hat Jesus im Fleisch gelitten? So sollen wir auch im Fleisch leiden. Mit der gleichen Gesinnung, mit dem gleichen Denken, mit dem gleichen Verständnis, mit der gleichen Haltung, mit den gleichen Prinzipien, mit der gleichen Begründung. So wie Jesus, so auch ihr. Und dann entfaltet er, sagt, und da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Und dann erzählt er, Und dann in diesem Zusammenhang kommt diese Aussage, dass auch den Toten die gute Botschaft verkündigt worden ist. Und dann manche meinen, übrigens ganz stark katholische Kirche, hier hat Jesus im Totenreich den Toten die gute Botschaft verkündigt. Was ist die gute Botschaft? Ich lese euch den Vers. Lest mal mit mir ab Vers 6. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar dem Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber gottgemäß nach dem Geist leben möchten. Aha, wir haben ja in Kapitel 3, Vers 19 gelernt oder gelesen, Jesus hat den Geistern gepredigt. Und hier lesen wir, er hat den Toten das Evangelium verkündigt, damit sie leben. Ja, wunderbar. Und ich war schockiert, als ich Kommentare las, und zwar von einigen, die ich echt schätze, evangelischen, evangelikalen Kommentaren, die dann schreiben, dass es die Möglichkeit nach dem Tod nochmal gibt, sich zu bekehren. Dann denke ich, wie? Ja, hier steht's ja. Nein, es steht nicht. Wir müssen den Zusammenhang verstehen, um was geht's hier. Hier der Gedanke ist, zwar den Menschen nach dem Fleisch gerichtet, aber nach dem Geist leben. Hier geht es um Menschen, die nach dem Fleisch, was passiert mit dem Christus nach dem Fleisch? Gestorben. Was ist nach dem Geist? Wenn wir die gleiche Gesinnung wie Christus haben, was passiert mit uns nach dem Fleisch? Sterben. Und was passiert nach dem Geist? Das ist eigentlich die Botschaft. Eigentlich nicht so kompliziert. Das ist diese Gesinnung, in diesem Verständnis. Jesus hat im Fleisch gelitten und das hat ihn das Leben gekostet. Aber das Geistesleben erlebt weiter und dadurch Errettung geschaffen. Und in diesem Zusammenhang geht es wiederum um die Verkündigung der guten Nachricht. Und jetzt geht es um dich und mich, um die Menschen. Die Toten sollen auch eine gute Botschaft hören. Welche Toten? In der Hölle? Die geistlich Toten? Die in Sünde Lebenden, unter dem Gericht Gottes stehen, die und mir, du und ich, waren mal geistlich tot, lebten in Begierden, lebten in dem, was Petrus hier alles aufzieht, in Trunkereien, in Festgelagen, Trinkgelagen, unerlaubten Götzendienst. Menschen geistlich tot. Und denen wurde eine gute Botschaft verkündigt, durch den leidenden Christus im Fleisch leiden. Und sie hörten das Evangelium. Und dann wurden sie was? Gerettet, lebendig. Wurdest du gerettet? Ja. Bedeutet, dass du nicht mehr stirbst? Doch. Was stirbt? Dein Fleisch. Das ist, was Petrus letztendlich sagt. Das ist nichts Mystisches, keine Fegefeuertheorie hier, keine Höllenfahrt Christi. Allein der Gedanke, was ist das, wie vereinbaren wir das mit dem Rest und das Verständnis von Evangelium allein, also Gnade, aus Glauben, nicht aus Werken, nicht schauen und all, das passt gar nicht. Aber wir haben Glaubensbekenntnisse. Kennt ihr das apostolische Glaubensbekenntnis? Hinabgefahren in die Hölle, verankert. Gut, dass schon Luther gesagt hat, Konzile und Bekenntnisse irren sich. Das Wort nicht. Und für manche Menschen sind Konzile und Bekenntnisse Gottes Wort. Wir arbeiten gerade an einem Glaubensbekenntnis. Wir wissen, wie viel Mühe es macht. Und eins ums andere Mal sitzen wir da im Kämmerlein, da oben, im großen Raum, und denken, eigentlich steht es doch schon alles hier. Und wir versuchen, das zusammenzufassen, auszulegen und zu sagen, was glauben wir eigentlich, was da steht. Das ist nicht Gottes Wort, was wir schreiben. Das ist, was Gottes Wort ist. Hier steht hier. So, der Gedankengang, und das ist, ich hoffe, wenn ihr das heute verstanden habt, dann ist es gut. Petrus erinnert, oder er sagt Folgendes, also, unsere Leidenssituation in verschiedenen Zusammenhängen ist klar. So, also, endlich, schlussendlich, lasst uns mal das zusammenfassen. Wie leiden wir in all diesen Kontexten? Und jetzt geht er los. und belegt es, erklärt es und vertieft das Ganze, und zwar so mit dem tiefen Anliegen, von Jesus Christus Zeugnis abzulegen in meinem Leben. Warum? Damit Menschen gerettet werden. Das ist das Anliegen. So wie Christus, so euch ich. Und diese Gesinnung, mit dieser Gesinnung gewappnet, mit dieser Gesinnung ausgerichtet. Darum schreibt er am Anfang, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade. So, macht's fest in eurem Denken, um was geht's eigentlich? Und nachdem er das getan hat, kommt er nochmal zu einem weiteren Block. Das mache ich heute nicht, weil das wird dann zu viel. Und zwar sagt er, es gibt noch ein Feld, das wir noch nicht beackert haben. Und das scheint mir mit genauso schwierig wie vielleicht noch das Schwierigste. Vielleicht das Feld, das wir am meisten unter Leidenssituationen kennen, ist die Gemeinde. Und ab Vers 7 spricht er über den Kontext des Leidens in der Gemeinde. In diesem Zusammenhang spricht er über Dienen, er spricht über Zweck, warum die Gemeinde leidet, und er redet in diesem Zusammenhang über die Apostel, über die Hirten der Gemeinde und dass sie auch leiden und so weiter. Also das kommt dann, das ist aber später, und wir schieben das noch weiter hinaus, weil, wie gesagt, wir hoffen, dass der Herr uns noch lange in so einem friedvollen Miteinander uns bewahrt. Okay, ich hoffe wirklich dadurch etwas Interesse, geistliches Interesse geweckt zu haben auf das, was jetzt in den nächsten Bibelstunden uns erwartet. Wir werden uns diesen großen Block, Kapitel 3, 8 bis 4, 6, im Einzelnen anschauen. Und ich werde, wie gesagt, bei bestimmten Punkten, wo wir schon intensiv waren, ich werde es nur erwähnen, und wo wichtig ist, machen wir noch ein, zwei Tiefenbohrungen. Okay, ich möchte Jesus danken. Danken dir für dein Wort und für die klare Ausrichtung deines Wortes. Ich danke dir, dass dein Wort sich selbst auslegt. Das sind nicht die Traditionen, das sind nicht Fabeln, nicht irgendwelche Geschichten und irgendwelche Konzile, sondern es ist dein Wort, das uns die Wahrheit leitet und das Wort mit dem Wort als sich auslegt. Vor allem aber dein Geist. Herr, ich bitte dich, dass du uns beim Studium dieses Abschnittes ganz nah bei deiner Wahrheit hältst. Und dass dieses Wort in uns das bewirkt, was es bewirken soll, das wird es tun. Ich danke dir. Amen.